So, vielen Dank. Ja, wir werden so langsam immer praktischer, weil das soll natürlich noch in mehr Gelegenheit münden, persönlich zu beten. Da will ich noch eine kurze Anleitung zu geben, dann werden wir uns gleich noch ein längeres Zeugnis anschauen, um einfach mal ganz konkret von einer Person zu hören, wie ihr Leben verändert wurde dadurch. Ich habe auch hier die Frau, die letztes Jahr in Fulda mit dabei war, ist jetzt im Moment nicht, doch, da ist sie, richtig, genau. Vielleicht, wenn du vielleicht einfach jetzt eben erzählst, ja, komm ruhig nach vorne. Wie ist dein Name nochmal? Gabriela, genau. So, du warst letztes Jahr in Fulda mit dabei bei einem solchen Seminar.
Und dann, in Herzfeld.
Ja, in der Nähe, genau.
Ich bin die Gabriela Kratz und ich komme aus Zorge im Harz. Und ich bin 20 Jahre nach dem Krieg geboren und ich habe eigentlich immer, und meine verwandten Vorfahren sind alle aus Schlesien vertrieben worden. Und ich habe eigentlich gedacht, das Thema, das interessiert mich nicht und hatte mich damit gar nicht abgegeben. Und nach Schlesien wollte ich eigentlich auch nicht. Und dann kam das so vor 2,5 Jahren dann. Dann zogen 24 Polen bei uns in die Straße in 5 verschiedene Wohnungen. Und das hat mich so genervt. Also ich bin dann aufgewacht nachts. Wenn ich die nur gehört habe, dann wurde ich ganz steif. Ich bin oft ausgetickt. Eigentlich wie Stefan schon sagte, dass der Geist unserer Vorfahren in uns wirkt. Das ist mir vorhin nochmal klar geworden. Und ich habe rumgeschrien und bin völlig ausgetickt im Keller manchmal. Lasst mich hier in Ruhe, geht zurück nach Polen, aber lasst uns hier wohnen. Und solche Aggression, das ging 2 Jahre lang. Und an dem Morgen, also ich hätte eigentlich, manche haben gesagt, ja, muss zum Psychiater. Und da habe ich nur gedacht, ich gehe ja mit Jesus, was der Psychiater würde das vielleicht auch nur unterdrücken. Es muss einfach raus. Und diese ganzen Aggressionen und dann letztes Jahr im Sommer, dann hat mich Gregor Kraft angerufen, dass diese Decke des Schweigens ist, sie hätte für mich gebetet. Und da habe ich gesagt, ich komme. Und dann bin ich zu diesem Seminar gefahren und da ging das auch um diese ganzen Themen. Stefan hat das Seminar geleitet und dann wurde halt um Vergebung auch gebeten, dass ich dann gesagt habe, Jesus, ich bitte dich für mich und meine Vorfahren stellvertretend um Vergebung für die Blutschuld, die über uns gekommen ist. Und ich verzeihe auch allen, die an der Vertreibung und allen, ich verzeihe auch allen. Und dann flossen dann viele Tränen auch in der kleinen Gruppe. Und dann bin ich nach Hause. Also ich muss auch da sagen, ich konnte die nicht sehen, die Polen, ich konnte die nicht hören. Sobald ich die nur gehört habe, also ich bin ja ganz elektrisiert dann schon gewesen. Ich habe bei mir aus dem Fenster geguckt, ich habe nur schwarze Mauern da gesehen. Und dann bin ich dann nach Hause nach dem Seminar und da fühlte ich mich schon so freier. Und dann bin ich dann nach Hause und dann habe ich die Polen gesehen, dann fand ich das ja auch schon ganz nett. Und dann hatte ich so viel Kraft dann, dass ich denen auch Kindersachen gegeben habe. Dann hatte ich mal einen Kuchen dann gebacken. Also das ist jetzt aber ein Prozess dann gewesen. Und ich musste mich erstmal an diese Freiheit auch gewöhnen. Das war ganz ungewöhnlich, weil ich ja dachte, es gehört zu mir da. Und das ist jetzt so weit gekommen. Die hatten dann mir auch einen Brief geschrieben, dass sie sich auch entschuldigen, dass ich so viele Probleme mit denen hatte. Und jetzt vor Weihnachten brachten sie mir auch einen Präsentkorb. Und jetzt sind auch letzte Woche schon 4 Polen weggezogen, wo ich dann gehört habe, die sind weggezogen. Da hätte ich fast heulen können. Und dann hat man uns gefreut. Wir haben jetzt von der Sprache her, ich kann kein Polnisch, die können kein Deutsch und man versteht das wirklich nicht. Aber man freut sich jetzt, man winkt dann und so. Ja, das ist anders geworden. Dann hatte ich immer das Gefühl, ich bin auf der Flucht, dass ich immer weg musste irgendwo. Und das hat sich immer ausgewirkt. Entweder wurde ich vertrieben, es sei denn vom Orgelspiel, überall wurde ich eigentlich wörtlich auch vertrieben oder ich bin selber gegangen, war immer auf der Flucht und nach diesem Seminar, ich fühle mich da jetzt mal zu Hause. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, das ich manchmal hatte, dass sie ein Problem kam und dann war es so, dass ich so ohnmächtig schon wurde, das Problem gesehen habe und bin eigentlich gleich in eine Depression schon gefallen und das ist auch anders geworden. Ich sehe das Problem und falle nicht mehr ins tiefe Loch und kann auch bete dann dafür und dann verändert sich das. Und ich freue mich wirklich, dass ich damals bei Stefan bei dem Seminar sein durfte und ich kann nur sagen, lasst euch darauf ein, es geht auch weiter. Und mein Großvater, also dann, wenn man dann die geistigen Ohren offen hat, dann kommen halt auch Dinge, wir hatten ein Tagebuch gefunden, wir hatten dann hatte ich mitgekriegt, dass mein Opa dann im Zweiten Weltkrieg auf dem ersten Polenfeldzug war, und dann habe ich eine Nacht mal dafür gebetet, auch um Vergebung, und sonntags fühlte ich mich dann auch freier, und solche Lasten sind weggegangen. Und dann 3 Wochen, also dann sind wir im Oktober auch in Schlesien gewesen, da wo meine Eltern, Großeltern alle gewohnt hatten, wo sie Höfe hatten. Und wir hatten da so offene Türen, das war richtig gut, das war richtig. Ich kann nur sagen, preis den Herrn, dass es das gibt, dass Gott da wirklich, und man denkt dann halt, wir haben Reaktionen oder so, ja, dass das doch viel Ursprung hat. Ich hätte es auch nicht gedacht, ich gehe mit Jesus schon Jahrzehnte lang und ja, kann nur sagen, preis den Herrn.
Vielen Dank, Gabriela. Und genau das wollen wir jetzt in dieser Nachmittagszeit machen. Ich werde noch ganz kurz eine Anleitung geben, dann schauen wir uns noch ein ausführliches Zeugnis an. Und dann ist die Einladung, in kleine Gruppen zu gehen. Wir haben den ersten Schritt jetzt vorhin schon gemacht, dass wir einfach Gott eingeladen haben darüber. Aber es gibt ganz konkrete Dinge, die man dann schon anfangen kann zu beten. Selbst wenn man noch keine neuen Informationen hat, kann man vieles auch ganz allgemein einfach schon mal anfangen zu beten. Das, was man weiß und das, was einfach allgemein, denke ich, für fast jeden Deutschen zutrifft, kann man auf jeden Fall einfach schon mal beten. Und das wollen wir dann gleich einfach machen. Herzliche Einladung dazu, in kleinen Gruppen schon mal sich darauf einzustellen. Ich möchte auch schon mal als Vorausschau für heute Abend sagen, für die Abendveranstaltung. Was ich denke, was sehr, sehr stark ist, was auch für viele ein persönlicher Durchbruch ist, ist, wenn man anfängt, Dinge zu bekennen. So, das Schweigen war, sag ich mal, eine der Hauptschuld der meisten Deutschen, das Schweigen zum Holocaust. Und das war eben auch das, was den Holocaust erst so möglich gemacht hat. Und wenn wir da durchbrechen wollen, dann müssen wir eben genau auch das Gegenteil tun von dem Schweigen, nämlich wir müssen reden. Und wir müssen auch reden von der Familienschuld. Herzliche Einladung, heute Abend würde ich einfach Gelegenheit geben, wenn es Leute gibt, die mutig genug sind, kannst du heute Abend nach vorne kommen und von vorne aussprechen, meine Familie war da und da beteiligt, hat das und das gemacht, und ich möchte Gott um Vergebung bitten, möchte das bekennen hier. Da passiert was in der geistlichen Welt, wenn wir das machen. So, einfach schon mal als Ankündigung. Jetzt werde ich noch ein paar praktische Schritte geben, heute Abend auch noch mehr. Wie kann man heute Abend dann im Schluss nochmal richtig ins Detail, wie kann man recherchieren, wie kann man aufarbeiten. Jetzt erstmal noch, wie können wir beten. Da kommt's. Wie die Decke des Schweigens über meine Familie zerbricht. Matthäus 3, Vers 2 sagt Jesus, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und ich denke, das ist ja genau das, was gilt auch für diesen Bereich. Das Himmelreich ist nahe, und ich glaube, es ist wirklich auch ganz nahe, auch ganz persönlich, auch ganz neue Dimensionen vom Himmelreich sind ganz nahe, wo wir Buße tun. Ja? Wo wir Buße tun, da kann es sein, der Himmel kommt in ganz neuen Dimensionen in dein Leben rein und ganz neue Dimensionen von Freiheit und Freude und so weiter. Und deswegen ist auch Buße etwas Schönes und Fröhliches und ein unglaubliches Privileg und Vorrecht, dass wir es tun dürfen. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. So ist die Liebe Gottes, die uns zur Buße führt, sagt die Bibel. 4 Schritte, um die Verstrickungen zu lösen. So, die 4 Schritte sind folgende. Erstens Wahrheit, also Recherche und Aufarbeitung der Familiengeschichte. Klar, dazu heute Abend noch ausführlich mehr. Betroffenheit gehört dazu, Buße, und dann auch, wenn man durch diesen Prozess durchgeht, es muss münden natürlich auch in einem Bekenntnis zu Israel und zu den jüdischen Wurzeln des christlichen Glaubens. Dass das Schweigen beendet wird und dass wir das ausdrücken, unsere Liebe zum jüdischen Volk und zu Israel und uns dazu stellen. Zum ersten Punkt noch kurz ein paar Sachen. Wahrheit, Recherche und Aufarbeitung deiner Familiengeschichte. Die besten Informationsquellen sind natürlich Menschen, ja. Wir werden noch viel ausführlicher heute Abend dann auf alle möglichen anderen Quellen eingehen, aber die allererste Quelle ist natürlich Menschen. Und das heißt, man sollte sich gut überlegen, wen kann man alles noch ansprechen. Manchmal sind es auch nicht direkt die Eltern oder Großeltern, sondern Onkel, Tante, irgendjemand. Und da haben wir schon viele sehr übernatürliche Geschichten erlebt, wo Leute irgendwie Impuls hatten vom Herrn und haben irgendwo Kontakt gemacht. Und plötzlich hat derjenige geredet und erzählt und kurze Zeit später dann ja irgendwelche sehr alten Tanten oder Onkels oder und irgendeine kurze Zeit später gestorben. Solche Geschichten haben wir schon öfter erlebt, wo wirklich letzte Gelegenheit war zu reden, bis hin dazu, dass auch schon öfter erlebt haben, dass plötzlich in diesem ganzen Zusammenhang Leute ihre jüdischen Wurzeln erfahren haben. Auch das ist die andere Seite noch. Also herzliche Einladung, Freunde, Familienmitglieder zu befragen, dann genauso zu fragen nach Dokumenten. Und oft ist es erst so, das ist auch die Decke des Schweigens, dass diese Dinge nicht da sind. Bei mir hieß es auch ganz klar, alle hatten irgendwie nachgeguckt und der Wehrpass vom Opa ist nicht mehr da. Und siehe da, plötzlich vor einem Jahr, plötzlich tauchte er auf, noch mit einem ganzen Fotoalbum und allem möglichen. Wehrpass war doch da, ja, und so weiter. Und ja, gibt es Briefe und so, ja, da kann man manchmal, steht vielleicht im Brief nicht so viel drin, aber man kann alleine schon erkennen, wo der Brief geschrieben ist und deswegen weiß man, wo der Opa war oder solche Dinge, ja. Und genauso auch nochmal zu gucken, wo sind die Tabuzonen des Schweigens, das heißt, wo merkt man, dass ganz besonders dickes Schweigen ist und Tabu ist, dann ist vielleicht auch nochmal wichtig, da besonders nachzuforschen oder man braucht echt Gebet dazu. Also wenn man sich daran macht, ist es einfach gut, wenn man auch viel, viel betet, weil es muss oft auch eine Decke zerbrochen werden, damit die Dinge rauskommen. Dann, was es auch braucht, ist Erschütterung und Betroffenheit. Manche haben wenig Informationen und sind sehr erschüttert. Die Erschütterung, die ist wichtig für die Ernsthaftigkeit unseres Gebets. Ja, ich wurde vorhin auch nochmal gefragt, wie ist denn das? Braucht man wirklich diese ganzen Informationen, wirklich, was die Vorfahren gemacht haben im Detail? Kann man das nicht einfach so beten? Klar kann man, ich sag mal so, alles, ich bin da auch eher pragmatisch, das, was funktioniert, was am Ende wirklich zu einem Durchbruch führt, ist das, was gut ist. Die Erfahrung zeigt, je mehr wir Konkretes wissen, umso mehr sind wir erschüttert und beten auch mit der richtigen Ernsthaftigkeit und sehen auch die Zusammenhänge und so weiter. Und manches können wir nicht einfach generell beten. Das geht einfach nicht. Das braucht die Information, es braucht die konkrete Buße, das muss man einfach sagen. Ja. Und es braucht aber beides. Es braucht die konkrete Information und es braucht auch unsere Erschütterung. Ja, weil irgendwie, manchmal sind auch unsere Herzen noch sehr hart über dem Ganzen. Da können wir Informationen bekommen, die sind eigentlich der absolute Hammer und man weiß, der Vater, Großvater ist an Massakern beteiligt gewesen oder die waren in der eigenen Stadt oder eben hier, ja, KZ 5 Kilometer von hier, 20.000 Menschen ums Leben gekommen. Manchmal hören wir solche Zahlen und es lässt uns völlig kalt. Und wir fangen an zu beten und da passiert nichts. Manche haben wirklich wenig Informationen und sind sehr erschüttert, was einfach sehr gut ist. Wir brauchen die Erschütterung. Es führt zu einer Ernsthaftigkeit unserer Buße und unseres Gebets. Ja, und damit auch ist die Chance groß, dass richtig was zerbricht über unserem Leben. Ja, weil das Ziel ist, genau solche Zeugnisse. Wow, mein Leben ist völlig verändert. Da ist was richtig zerbrochen über meinem Leben. Mir sind Lasten abgefallen. Und man merkt es an ganz konkreten Dingen, wie der Beziehung zu Polen jetzt zum Beispiel in diesem Fall. Oder, ja. Oder an der, ja, dass die Heimatlosigkeit verschwindet und solche Sachen, ja. Das ist das Ziel. Und dafür ist es oft nötig, dass unser Herz auch erschüttert ist und beteiligt ist, ja. Man muss das einfach suchen. Manchmal haben Leute es gebraucht, Gespräche mit Holocaust-Überlebenden. Manchmal haben Leute es gebraucht, vielleicht wirklich an den Ort zu fahren, an Orte, wo die Vorfahren waren. Manchmal hilft es, wenn man sich einfach Filme über die Nazizeit anschaut. Spielfilme oder Dokumentarfilme, Schindlers Liste oder was auch immer, ja, so dass einfach das eigene Herz berührt wird und man hat vielleicht seine Informationen und die Information kommt dann plötzlich damit zusammen, dass auch das eigene Herz weich wird und man wirklich in der richtigen Ernsthaftigkeit auch Gott um Vergebung bitten kann. Ja, das Ziel ist, das nicht nur irgendwie zu beten, das Ziel ist, dass was zerbricht und dass man weiß, jetzt ist die Sünde am Kreuz, jetzt habe ich einen Durchbruch erlebt, jetzt habe ich Vergebung, da ist das Blut Jesu auf die Familienschuld gekommen und es ist auch über mir eine Last zerbrochen, ich bin frei von diesen Dingen, jetzt, das ist das Ziel. Ja? Und deswegen dazu gehört auch die Erschütterung und Betroffenheit und deswegen, bitte, gibt es auch keine Regel, es kann sein, du betest das einmal und es zerbricht in einem Moment etwas völlig über dir, wenn nicht, dann such es weiter. Man kann auch über denselben Ding mehrmals beten und wirklich Gott darüber suchen. Da gibt es keine Regel, sondern das ist wichtig, dass man am Ziel ankommt. Ja, es ist ein Weg, das hast du auch super gesagt. Ja. Manche Dinge passieren in einem Moment, da ist direkt bei dem Seminar spürbar direkt, was bei dir passiert und dann kamen noch Schritte danach, die du gegangen bist. Ja. Und das ist oft auch so. Also informiere dich, öffne dein Herz. Und dann genauso, der Heilige Geist will uns ja helfen auf dem ganzen Weg. Er ist unser Freund und unser Helfer. Das heißt, bitte den Heiligen Geist, dich zu berühren, dein Herz weich zu machen. Ja. Dann drittens natürlich die Buße. Die Buße ist das Tor zum Himmel und die Tür zur Heimkehr zum Vaterherz Gottes. Unter Basilea Schlink hat Folgendes gesagt, Buße ist eine Gabe des Heiligen Geistes, der sich auf ein Menschenherz, das hart und sicher ist, niederlässt und es in Stücke zerbricht, um es dann in seine Hand zu nehmen, um daraus ein neues Gefäß zu machen. Sehr schön gesagt, Buße ist eine Gabe des Heiligen Geistes, der sich auf ein Menschenherz, das hart und sicher ist, niederlässt und es in Stücke zerbricht, um es dann in seine Hand zu nehmen, um daraus ein neues Gefäß zu machen. So, das heißt aber auch, da sieht man es genau, es muss was zerbrechen, auch in unseren Herzen, und es muss was neu werden in unseren Herzen. Buße macht was neu in unseren Herzen. Wenn sie wirklich durch ist, wenn sie am Ziel angekommen ist, dann ist was verändert. Ja. Das Bekenntnis der Sünde hat eine ungeheure Kraft. Es entgiftet dich vom Schweigen und empfängt die Verheißungen Gottes. Und deswegen empfehlen wir auch sehr und glauben, dass das eigentlich auch anders kaum funktioniert. Wir empfehlen sehr, dass man bei der Buße nicht alleine bleibt, sondern man braucht Leute, vor denen man die Dinge ausbetet. Und da wollen wir gleich das anbieten. Es ist deine freie Entscheidung, ob du das möchtest oder nicht. Wir wollen das anbieten, dass wir uns gleich in kleinen Gruppen zusammensetzen und ganz einfach voreinander diese Dinge ausbeten. Wir haben für heute jetzt hier nicht ausdrücklich Seelsorge, Leiter, Helfer oder irgendwie sowas. Wir werden da nichts groß einteilen können, sondern die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünden. Und das geht. Wir können das einfach voreinander ausbeten, was wir wissen von unseren Familien. Und Gott ist da und hört es. Und wir haben Zeugen, vor denen wir das ausbeten. Also herzliche Einladung, sich da gleich zu öffnen, wenn du das möchtest. Jesus musste am Kreuz unser Schweigen tragen, damit wir es durchbrechen können. So, das Schweigen ist ein wesentlicher Teil der Sünde. Und es ist interessant, dass in Jesaja 53 heißt, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe ein, jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Sünde auf ihn. Als er gemartet ward, litt er doch billig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. So, in Jesaja 53 spricht die Bibel ja davon, wie Jesus alles stellvertretend für uns auf sich genommen hat. Und auch hier ist von dem Schweigen die Rede. Er hat auch unser Schweigen und die Sünde unseres Schweigens auf sich genommen und getragen. Und er hat es für uns getragen, damit wir es durchbrechen können. Und das vierte ist dann das Bekenntnis zu Israel und zu den jüdischen Wurzeln des Glaubens und auch eine befreite Beziehung zu jüdischen Freunden und so weiter. Wir brechen unser Schweigen gegenüber Antisemitismus. Und ich habe ja gesagt, die kirchliche Form des Antisemitismus ist das Schweigen über Israel überhaupt. und antijüdischen Haltung in unserer Familiengemeinde statt. Das heißt auch aktuell beziehen wir Stellung, bekennen uns zum jüdischen Volk, für die Vergangenheit natürlich auch, aber auch aktuell. Für uns in Leipzig hieß es, wir haben im Jahr 2012, im Anfang des Jahres, einen Marsch des Lebens und Gedenkveranstaltungen in Leipzig durchgeführt, aber im selben Jahr war im Sommer plötzlich die Situation, dass in Deutschland ganz eigenartige Situation entstand durch mehrere Übergriffe auf jüdische Bewohner und durch die Beschneidungsdebatte, ich weiß nicht, ob ihr das mit, ja, plötzlich eine ganz eigenartige Situation, richtig gegen Juden, und dann gab es verschiedene, in verschiedenen Städten sogenannte Kippa-Flashmobs, wo sich spontan Leute mit Kippas eben zusammengefunden haben, um ihre Freundschaft zum jüdischen Volk zu demonstrieren. Das hat in Berlin angefangen, es gab andere Städte auch, und wir haben das in Leipzig dann auch gemacht im selben Jahr. Das war die Herausforderung. Am Anfang des Jahres haben wir uns mit der Vergangenheit beschäftigt, und im selben Jahr mussten wir uns aktuell zu unseren jüdischen Freunden stellen und unsere Freundschaft zeigen. Da war ein Übergriff auf einen Rabbi, ein gewalttätiger Übergriff auf einen Rabbi in Berlin. Und danach hatte ein prominenter jüdischer Bürger eben gesagt, naja, der war angegriffen worden, weil er sichtbar war als Jude mit einer Kippa. Und dann hat ein prominenter Jude vorgeschlagen, naja gut, ich meine, man könnte ja das Problem umgehen, indem wir einfach keine Kippa mehr tragen zum Beispiel. Und daraufhin hatten eben viele gesagt, na, das kann ja wohl gar nicht die Antwort sein. Es kann ja wohl nicht sein, dass in Deutschland Juden wieder ihre Identität verstecken müssen. Und deswegen kam es zu diesen Kippa-Flashmobs als Bekenntnis zum jüdischen Volk. Und das ist eben dann der Punkt. Nicht nur für die Vergangenheit, sondern wenn wir da durch sind, dann müssen wir auch bei jeder modernen Form des Antisemitismus Flagge zeigen und können nicht wieder schweigen, ja, und genauso unsere Freundschaft ausdrücken und all diese Dinge. Wir bekennen uns zu Israel und den jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Unser klares Bekenntnis zu Israel ist wie eine unsichtbare Kraft, wodurch die Decke über unseren Familien zerbricht. Diese praktischen Seelsorgeschritte gehen wir heute Abend noch durch, und dann gibt es da noch ganz konkrete Hinweise zur Aufarbeitung und Recherche, also über die Familienkontakte noch hinaus. Jetzt will ich aber das hier beenden, damit wir gleich Zeit haben zu beten, weil der Punkt ist, es passiert nicht einfach durch die Erkenntnis, sondern die ganze Lehre heute ist eigentlich dazu da, die Herzen vorzubereiten und den Acker zu pflügen, sodass wir dann die Dinge beten können. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ich will jetzt zwar eigentlich beten, aber ich wüsste gar nicht was, weil ich weiß noch nicht mehr über meine Familie, ich weiß noch nichts und was weiß ich. Es gibt aber allgemeine Dinge, die wir beten können. Fast jede deutsche Familie war irgendwo beteiligt am Götzendienst Hitler gegenüber. Fast jede deutsche Familie hat irgendwo Hitler angehimmelt, war begeistert, haben wir heute Mittag gehört, unglaublich, obwohl die Familie eigentlich einstecken musste, war sie trotzdem begeistert von der Volksgemeinschaft, von der Idee der Volksgemeinschaft. Ja? Obwohl die Familie zurückstecken musste, hatten wir ja das Zeugnis gehört heute Mittag. Viele waren begeistert, viele haben, wie gesagt, in Hitler einen göttlich berufenen Führer unseres Volkes gesehen. Viele Kirchengemeinden haben das so ausgedrückt. Viele Predigten gingen in dieser Richtung. Und. Aber jetzt einfach auf der persönlichen Ebene, das kann man ganz allgemein beten. In den meisten deutschen Familien gab es Schwüre auf Hitler. Mindestens den Hitlergruß, aber oft ja verbunden. Jeder Wehrmachtssoldat hat eine wirkliche, also im christlichen Bereich würde man sagen, ein Lebensübergabegebet, einen Schwur auf Hitler geschworen, der wirklichen Hingabe und so weiter, alles, ja, bedingungslose Hingabe. Aber auch in vielen anderen Bereichen wurde das verlangt. Viele Beamte, viele und so weiter, ja. Also es gibt so viele Dinge, die kann man ganz allgemein beten, auch wenn man nichts Spezifisches weiß über die eigene Familie. Auch das Wegschauen, Schweigen jüdischen Freunden gegenüber, das sich zurückziehen, das irgendwo beteiligt sein. Also wenn du nichts weißt, bete einfach mal das, was unser gesamtes Volk getan hat, einfach für deine Familie. Einfach das, was du vermutest, was mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf deine Familie zutrifft. Wo sie es gesehen haben, weggeschaut haben, geschwiegen haben oder sich lustig gemacht haben, vielleicht sogar noch, oder in ihren Gedanken mit infiltriert waren von den Rassegedanken und. Das alles kann man einfach mal so ausbeten, auch wenn man nichts weiß. Ja, du hast das mir vorhin erzählt, gell, du hattest wirklich völligen Nebel noch und dann hast du ein paar Dinge einfach so ausgebetet und dann ist wirklich kräftig was durchgebrochen schon. Ja, kannst du nachher auch mal noch erzählen. Also das, ich denke, so können wir damit umgehen, selbst wenn du gar keine Informationen hast, wenn du irgendwelche Informationen hast, irgendetwas, was jetzt hochkam, Erinnerungen, Sätze, die ausgesprochen wurden, Judenwitze, was auch immer alles, dann bring natürlich diese konkreten Dinge ins Gebet. Und im Gebet liegt die Power, darin soll das münden, weil indem wir das ans Kreuz bringen, bekennen vor Gott, Gott um Vergebung bitten, das ist der Schritt, an dem wir durchbrechen. Nicht indem wir jetzt eine Lehre gehört haben und haben was verstanden. Das alles soll nur die Herzen vorbereiten und uns an den Punkt bringen, wo wir beten. Und das machen wir in kleinen Gebetsgruppen. Die brauchen keinen Leiter. Da kann einfach einer nach dem anderen vor den anderen das ausbeten, was er hat. Du kannst das zu zweit machen. Wenn du es gar nicht willst, bete alleine, kannst du auch machen. Das ist deine Sache. Wir empfehlen es eher zu zweit, zu dritt. Herzliche Einladung einfach schon mal so. Und damit würde ich jetzt das Video anmachen, das geht eine Weile und ist aber sehr bewegend und motivierend auch.
Ja, ich möchte euch heute erzählen von dem ganzen letzten Jahr, 2011, genau. Und es war für mich einfach ein unfassbares Jahr. Es hat angefangen damit, dass ich Anfang 2011 einfach komplett am Ende war. Ich habe schlaflose Nächte seit einem Vierteljahr gehabt, Angstzustände, Albträume und Weinattacken. Stand vor der Dusche eine halbe Stunde lang und wusste nicht, was ich dort wollte. Wir hatten in der Seelsorge im Dezember so leicht was anpiekst, aber ich hatte noch keine Ahnung davon. Ich bekam dann Schlaftabletten, Antidepressiva, weil gar nichts mehr ging. Auch mein Alltag kam einfach komplett zum Erliegen, wenn man zwei Kinder hat, um 5:30 aufstehen soll und nachts 1 bis 2 Stunden schläft, dann ist irgendwann nach einem viertelhalben Jahr einfach der Ofen aus. Und dann fing der Herr an, mir Träume zu geben, mich in deine Träume komplett in meine Kindheit zurückzuführen. Ich war in allen Wohnungen, in allen Häusern, wo ich gelebt habe. Und er zeigt mir alles dort, was dort geschehen ist. Vom Missbrauch als Säugling bis hin zu emotionalem Missbrauch und Missbrauch als Teenie. Und ich habe echt gedacht, ich bin echt crazy, ich bin verrückt, man muss mich echt einliefern. Ich dachte, war kurz davor auch, habe oft zu Ruth und Bianca gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt muss man mich einliefern, ich bin einfach verrückt. Es war ein totaler Kampf in mir. Ich war hin und her gerissen von dem, dass ich einfach wusste, der Herr spricht durch Träume zu mir schon immer. Die waren in Farbe und 3D. Und hingerissen zu dem, dass ich gedacht habe, das kann nicht sein, das ist alles so weit runterdrückt, das ist nicht die Wahrheit. Aber mehr und mehr hat sich das so hochbohrt durch verschiedene Decken, als ob das in mir sich langsam nach oben bohrt. Und die erste Decke, die zerbrochen ist, war einfach die, dass ich in der Seelsorge das einfach sagen konnte, wo ich einfach dachte, das kann ich niemand erzählen, das geht einfach gar nicht. Die denken alle, ich habe einen an der Klatsche, ich bin verrückt. Und das war die erste Decke, die einfach zerbrochen ist. Und bei all dem war der Herr einfach da. Ich wusste einfach, klar, es ging nicht arg viel mit stille Zeit und Bibel lesen, das war fast nicht möglich, aber ich wusste einfach, ich konnte nicht weiter fallen als in seine hohle Hand. Und Gott hat sich einfach dazu gestellt. Es war dann so, dass immer mehr, das waren wie Puzzleteile, die sich einfach zusammensetzten, immer mehr Träume, Erinnerungen, Eindrücke, die der Herr mir gab von meiner Kindheit. Und ich musste mir einfach alles angucken nochmal. Ich musste es. Manchmal habe ich echt gedacht, okay, wir machen den Teppich einfach wieder auf und zu, tun da alles drunter. Und oft bin ich so auch in Seelsorge gegangen, dass ich gedacht habe, so, jetzt sage ich der Ruth und der Bianca, wir vergessen einfach alles. Wir tun alles so, als ob nichts gewesen wäre. Und das war's dann. Aber da war der Herr einfach schon zu weit mit mir gegangen. Und im Sommer war dann mein absoluter Tiefpunkt erreicht. Da ging dann wirklich die ganze Nacht trotz Schlafmittel komplett gar nichts mehr. Ich bin erst in den Morgenstunden wieder eingeschlafen. Und ich habe echt zum Herr geschrien. Ich habe echt geschrien, Herr, was ist da, dass mich das so nachts so ruhelos macht und ich einfach nicht schlafen kann? Was war da in dieser Nacht? Was war in den Nächten? Und in einer Nacht lag ich wach und auf einmal wurde meine ganze linke Körperhälfte komplett taub und kribbelig und ich habe sie nicht mehr gespürt. Auch da habe ich gedacht, jetzt spinne ich, jetzt bin ich echt verrückt. Ich schrie, Herr, du musst mir zeigen, was da war. Und auch da hat eben nachts einfach der Missbrauch stattgefunden. Es hat einfach körperliche Auswirkungen gehabt, dass ich Kratzattacken nachts gehabt habe, dass ich Lähmungserscheinungen gehabt habe. Aber all das konnte ich einfach in der Seelsorge aussprechen und die Wahrheit macht einfach frei. Nichts anderes. Und ich wusste, irgendwann bin ich mehr und mehr entschlossener einfach geworden, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mir alles nochmal angucken, von Anfang bis Ende. Und manchmal war ich auch so ungeduldig, ich wollte, dass es endlich vorbei ist. Mir ging es immer zu langsam und Ruth und Bianca haben gesagt, ja, gib dir doch Zeit, es braucht Zeit. Und heute weiß ich auch, dass es Zeit braucht. Es geht nicht von einem Tag auf den anderen, wenn man das sein ganzes Leben lang so gehabt hat und in dem einfach auch gefangen war. Parallel dazu habe ich mich mit Vorfahrenschuld im Dritten Reich beschäftigt. Ich wusste so ziemlich viel über meinen Opa, über beide Opas. Und da tauchten plötzlich mitten in dieser Zeit im Bundesarchiv in Berlin 150 Seiten SS-Akte auf. Die gingen nicht mehr zu kopieren, die waren so schlecht, die mussten in die Restauration und es blieb nur übrig, dass ich nach Berlin gefahren bin und mir die anguckt habe. Und da wurde einfach auch nochmal klar, dass mein Opa einen sehr steilen Aufstieg in der SS gehabt hat. Sämtliche Auszeichnungen vom Totenkopfring von Himmler bis zum Ehrenmitglied im Lebensbornverein, SS-Dolch, sämtliche Auszeichnungen. Und mir wurde klar, dass er sehr aktiv an der SS-Zeit, an Gräueltaten einfach beteiligt war. Und es war für mich einfach zu sehen, welche Iniquität einfach auf meinem Leben lag. Dass sich wie so ein roter Faden von Unreinheit und Blutschuld einfach durch unsere ganze Familie einfach gezogen hatte. Mit Abtreibungen und so weiter. Und ich war echt zerbrochen darüber und konnte einfach stellvertretend um Vergebung bitten. Und habe schon gemerkt, da bricht schon wieder ein Stück ab. Da geht schon wieder ein Stück. Und in all dem Chaos, in all dem, für mich eine Katastrophe, hat der Herr mir ein Bild gegeben während dem Gottesdienst mal. Und ich habe eine Narbe gesehen, die so im Körper verlief und die war schon zugeheilt, aber unten hat Blut raustropft. Und der Herr hat zu mir gesagt, ich werde diese Wunde öffnen. Ich werde diese alte Wunde, diese Narbe nochmal öffnen. Und es war ein schrecklicher Anblick, da kamen Maden und Würmer raus und Eiter und es war eklig. Und der Herr hat alles rausgenommen, hat alles rausgeholt und hat sein Salböl drüber gegossen, über diese Narbe. Und hat zu mir gesagt, diese Wunde muss offen bleiben. Sie soll von innen heraus heilen. Gewebeschicht für Gewebeschicht, Zelle für Zelle, Hautschicht für Hautschicht, bis sie ganz heil ist. Und mitten in dem größten Chaos kam einfach Gott und gab mir solche Verheißungen. Es war der Hammer. Obwohl dieses Bild so eklig war, wusste ich trotzdem, er wird nicht aufhören. Er wird nicht aufhören, bevor es nicht beendet ist, bevor ich nicht geheilt hier stehen kann. Was für eine Verheißung. Und es war auch so, dass ich im Prinzip nur ein Wort gehabt habe, das ganze Jahr, nur ein Wort vom Herrn. Und dass er der Liebhaber meiner Seele ist. Und wenn er der Liebhaber meiner Seele ist, wenn das die Wahrheit ist, dann wird er nicht aufhören, bevor meine Seele einfach geheilt ist und gesund ist vor ihm. Genau. Und so kamen immer mehr Eindrücke, Träume und Bilder und die haben einfach mein Puzzle komplettiert. Und dann kam es einfach auch zu der Konfrontation mit der Person. Und ich konnte einfach zum ersten Mal vor dieser Person stehen als eine Frau, die 42 Jahre alt ist. Nicht das Kind, das missbraucht worden ist, sondern als erwachsene Frau. Und als die fühle ich mich heute auch. Nach dieser Konfrontation lag ich im Bett und habe drei ganz komische Gedanken gehabt. Ihr werdet sicherlich drüber lachen. Habe gedacht, was wäre, wenn ich jetzt meine Haare gelb färben würde? Oder ich würde jetzt einfach in Urlaub gehen. Ich würde jetzt einfach, geh jetzt mal in Urlaub. Oder ich würde mir einen Minirock kaufen. Das war auch so eine Sache mit dem Minirock. Es wird nichts passieren, es wäre einfach okay. Es wird nichts passieren mit mir. Und dann war es soweit, dass meine beste Freundin, dass ich mit ihr ans Meer durfte. Und es war einfach die Zeit, wo der Herr gesagt hat, so, und jetzt musst du alles mir geben. Und da in dem Meer hat sie mich dann allein gelassen und da saß ich nun und dachte, okay, ich soll es dir geben. Und es war aber nur so in mir, das hört sich jetzt vielleicht echt blöd an, aber das war wie was Liebgewonnenes. Das war schon so, das hat schon so mir gehört. Und jetzt soll ich das alles einfach, ich soll es ihm geben, er soll es nehmen. Und ich habe einfach nur gehabt, das äußerste Meer, Herr, ins äußerste Meer, wir schmeißen es ins äußerste Meer. Und ich hatte nichts außer Kugelschreiber in der Tasche und ein Packen Tempo und habe alles da drauf gekritzelt. Alles, was mir ankam, ist wie so ein dreckiger Mantel, den ich einfach nicht loswerden konnte, der an mir hing. Und dann habe ich das um Steine drumherum gewickelt und habe das mit lautem Geschrei ins Meer pfeffert und manche sind nicht so weit gegangen, aber der Entscheidende, der hat es ganz weit geschafft und das Tempo ist versenkt da in Dänemark. Und ich muss es mir nimmer wiederholen. Ich muss es mir nimmer wiederholen. Der Herr hat es für mich versenkt. Er hat es einfach versenkt. Totale Erleichterung, es mir nimmer holen zu müssen. Die Nächte sind besser geworden. Ich konnte die Schlafmittel auf die Hälfte schon reduzieren. Das war echt ein Sieg. Und parallel dazu hat Jobst die Predigtreihe über Vaterschaft gehalten, wie passend. Und ich habe gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, alles, was da war, das ganze Jahr über, alles, was in meiner Kindheit war, habe ich ganz toll auf den Herr projiziert, super, echt. Wie kann ich jetzt vorm Herr stehen? Es war alles das, dass ich habe so, oh, so ist der Herr auch, genau so. Und ich konnte einfach meine ganzen Vorstellungen niederlegen, könnte auch meine Vorstellungen niederlegen, dass sich irgendjemand dafür bei mir entschuldigt. Und dann kam der Gottesdienst, wo Gott einfach gesprochen hat, wo Jobst die ganzen Väter nach vorne geholt hat, die stellvertretend einfach sich bei uns entschuldigt haben, sich bei mir entschuldigt haben. Und da sind Sachen ausgebetet worden, das konnte dieser Papa gar nicht wissen. Und alles kam zum Abschluss irgendwie und ich war so berührt, dass der Herr mich so ernst genommen hat, dass er sich persönlich bei mir entschuldigt hat. Er hat sich bei mir entschuldigt für das, was mir in meiner Kindheit passiert ist. Aber Gott ist ein gründlicher Gott und das Puzzle war noch nicht so ganz fertig. Und so kam einfach Anfang dieses Jahres einfach nochmal Heilung in meine Familie. Ich habe meine Schwester wieder getroffen. Es haben sich Herzen verbunden wieder. Kam auch Heilung in unserer Ehe. Oft gab es einfach Sachen, die er nicht verstanden hat, wo er heftig reagiert hat. Wo er sich bei mir unter Tränen um Vergebung gebeten hat, mein Mann. Es sind einfach, das, was der Herr macht, das macht er einfach richtig. Und es kam einfach Heilung und Wiederherstellung. Auch in unserer Ehe. Und für mich ist immer noch total unfassbar, was der Herr in diesem Jahr gemacht hat. Ich sehe jetzt erst, dass ich immer von Sieg zu Sieg gegangen bin. Der Herr hat mich befreit von einem drückenden Joch meiner Kindheit, von traumatischen Erlebnissen, von Todesmächten, von Missbrauch. Und Gott hat die Decke des Schweigens über unsere Familie zerbrochen. Es sind so viele Gespräche gelaufen in unserer Familie. Er hat mich geheilt von Schlaflosigkeit, von Depressionen. Er hat die ganze Vorfahrenschuld nochmal aufdeckt und Unreinheit und Blutschuld sind einfach am Kreuz gelandet und bleiben auch da. Und auch da ist die Decke einfach zerbrochen. Und ohne Jesus wäre das einfach nicht unmöglich gewesen. Wo wäre das nicht möglich gewesen? Er war derjenige, der mich da durchtragen hat durch die Zeit. Es war ständig einfach Schutz da. Es war Schutz auf den Kindern da. Weil in der Zeit war ich wirklich keine tolle Mama. Es war Schutz auf unserer Ehe da. Es war einfach übernatürlich. Und ich bin einfach im Herzen zutiefst dankbar, was er in meinem Leben gemacht hat. Und das wäre einfach ohne ihn unmöglich gewesen. Und ich bin so gespannt auf das Jahr 2012, was er für mich hat. Ihm alle Ehre. Halleluja. Amen.
Komm, lass uns doch mal aufstehen zusammen. Halleluja.
Ja, und ich lade ein, dass wir so jetzt einfach ins Gebet gehen. Und mein Vorschlag wäre eigentlich, ab 18 Uhr ist die Abendessenspause angesagt, aber ich denke, da sind wir auch flexibel. Ich glaube, dass wir es einfach so machen, dass wir ins Gebet gehen. Und wenn du länger brauchst, dann nimm dir die Zeit, dafür sind wir hier heute. Das ist der Kern, um den es jetzt geht. Und deswegen auch die Einladung, und wenn es am Ende ganz aufs Abendessen verzichtet ist, dann war es sicher eine gute Zeit. Also herzliche Einladung, sich da ruhig die Zeit zu nehmen, die ihr braucht.